Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Herzlich willkommen, ich bin Ellen Hering. Deutschland braucht Energie und auf der Suche nach neuen Energiequellen reisen deutsche Politiker gerade quer durch die Welt. In Kolumbien wird um ein Kohleabbaugebiet gestritten. Olaf Scholz hat von dort eine Erhöhung der deutschen Steinkohleimporte in Aussicht gestellt. Steinkohle, das wird Sie vielleicht wundern, wird bereits seit vielen Jahren von Kolumbien nach Deutschland exportiert, obwohl bei uns der Kohleausstieg ja eigentlich beschlossene Sache ist.
Los Alemane, hoy.
Die Deutschen sehen hier eine Lösung für ihre Probleme. Und ich kann verstehen, dass Kohle für sie Energie, Fortschritt und Wohlstand generiert. Aber warum schaut niemand darauf, ob wir hier Energie, Fortschritt oder Wohlstand haben? Denn hier herrscht Mangel, Hunger, Armut, Tod, Trockenheit.
Das sagt das Oberhaupt der Wayuu, der stärksten indigenen Bevölkerungsgruppe Kolumbiens, und deren Gebiet grenzt an eines der größten Kohleabbaugebiete der Welt, an den Tagebau El Cerrejón. Unser Autor Victor Coco, der lebt in Kolumbien und er ist für uns dorthin gereist, nämlich in den Nordosten des Landes.
Am späten Nachmittag herrscht viel Verkehr in der Kleinstadt Albania im Nordosten Kolumbiens. Überall sieht man Menschen in Arbeitskleidung. Auf Motorrädern, in Sammeltaxen oder in Shuttlebussen machen sie sich auf den Weg. Gleich ist Schichtwechsel in der nahegelegenen Steinkohlemine Cerrejón. In der Mitte eines Kreisverkehrs liegt eine verrostete Baggerschaufel als Monument für die Mine. Ein paar Meter weiter strecken zwei überdimensionale Hände einen als schwarzen Kohlebrocken angemalten Klotz in die Höhe. Die Stadt ist stolz auf den angrenzenden Megabergbau. Ohne Kohle wäre hier wenig los. Im Ortsteil Villarreina leben viele Bergleute mit ihren Familien. Daniel wohnt mit seiner Frau und vier Kindern in einem kleinen, einstöckigen Haus mit drei Zimmern. Am Abend ist es noch immer sehr warm. In der offenen Wohnküche lehnt Daniel am kühlen Granittresen.
Aquí la esperanza de todo alumno que terminaba era entrar a la mina de Cerrejón.
Hier ist es der Traum eines jeden Schülers, bei Cerrejón zu landen. Es gibt nicht viele Jobmöglichkeiten. Ich habe sehr jung mit 18 angefangen und bis heute arbeite ich dort.
Seit 15 Jahren ist Daniel bei Cerrejón, wo über 10.000 Menschen im größten Steinkohletagebau Lateinamerikas arbeiten. Die Mehrheit als Leiharbeiter, viele mit einem Mindestlohn von etwa 250 Euro bei 48 Wochenarbeitsstunden. Daniel verdient knapp 1.000 Euro. Er gehört zu den glücklichen Festangestellten.
Meine ersten Verträge waren immer nur 6 Monate gültig. Entfristet wurde ich erst nach einem langen Streik. Einer von vielen, die es bei Cerrejón gab.
Der Abbaukonzern Cerrejón wurde in den 70er Jahren unter Beteiligung des kolumbianischen Staates gegründet. Seit 2000 ist er vollständig privatisiert in ausländischer Hand und seit Anfang des Jahres komplett im Besitz des globalen Rohstoffmultis Glencore aus der Schweiz.
Ich habe erst direkt in der Produktion gearbeitet. Wo gesprengt und abgetragen wird, habe ich den Abraum weggefahren. Also das wertlose Geröll, das auf eine Halde kommt. 6 Jahre war ich dort.
Daniel hat die Boomjahre miterlebt. Seit den 90ern hatte sich die Produktion bis zum Rekordjahr 2012 gesteigert, ging danach aber stetig zurück. 2021 wurden in Cerrejón etwa 40% der nationalen Kohle gefördert, die fast komplett ins Ausland geht und Kolumbien zu einem der wichtigsten Kohleexporteure macht. Auch Deutschland importiert Steinkohle aus Kolumbien. Zuletzt gingen die Einfuhren im Zuge der Energiewende zurück. Aber durch die Sanktionen gegen Russland soll sich das nun wieder ändern. Daniel ist trotz seiner Festanstellung unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen.
Man arbeitet unter Druck, das zermürbt mental. Der Aufseher, das Funkgerät, die Zentrale, die Sekunde für Sekunde den LKW überwacht. Bei einem Schaden, zum Beispiel einem platten Reifen, weil man einen Felsbrocken übersehen hat, wird man gleich verwarnt.
Das Verhältnis zur Belegschaft ist seit langem angespannt. Ein Arbeitskollege kommt dazu und der Frust sprudelt aus den beiden heraus. Gibt es Kumpel, die glücklich sind?
Nein, niemand. Ich garantiere, dass man dort mit allen sprechen kann und niemanden findet, der glücklich ist. Zuletzt ging bei Cerrejón viel Angst um, denn bis Februar hatten sie wirklich viele Leute entlassen.
Noch während der Pandemie versuchte man, wegen der radikal gesunkenen Nachfrage tausende Arbeiter loszuwerden. Diejenigen, die übrig blieben, müssen nun in belastenden 12-Stunden-Schichten arbeiten. Daniel hatte in den letzten Jahren mehrere Arbeitsunfälle. Er und sein Kollege leiden unter chronischen Schlafstörungen. In der firmeneigenen Klinik auf dem Betriebsgelände lassen sie sich aber ungern behandeln.
Y en cambio acá, pues digamos que hay como un amañamiento para que
Es gibt da Klüngelei, damit die Ärzte uns nicht krankschreiben. Kollegen wurden nach Arbeitsunfällen ohne Diagnose nach Hause geschickt. Aber woanders wurden dann Schäden an der Wirbelsäule oder innere Verletzungen festgestellt. Viele haben das Vertrauen hier in die Ärzte verloren.
Besonders schlimm sei die Luftverschmutzung. Gelegentlich werde zwar Wasser versprüht, um den Staub zu binden, aber Wasser ist rar. Die Provinz La Guajira leidet vielerorts an Trockenheit. Der Wasserverbrauch der Mine steht seit jeher in der Kritik. Die Firma selbst spricht von einem verantwortungsvollen Umgang und verteilt zudem mit Tanklastern Trinkwasser in den Nachbarorten. Die Luftwerte entsprechen der Norm. Daniel misstraut seinem Arbeitgeber.
Wenn viel in Werbung investiert wird, glaubt ihnen jeder. Aber kaum einer bekommt Einblicke in die Mine. Ich selbst habe von der Arbeit im Bergwerk Asthma bekommen. Wegen einer chronischen Entzündung wurde ich schon dreimal an den Nasenmuscheln operiert. Alles wegen der Verschmutzung.
Am nächsten Tag nieselt einer der seltenen Regen herab. Wenn man von Albania aus die riesige Steinkohlemine umfährt, ist man mitten in der Natur. Keine Spur von schwerem Bergbaugerät. Nur die exklusive Bahntrasse, auf der mehrmals täglich tausende Tonnen Kohle bis zum konzerneigenen Exporthafen transportiert werden, gibt ein Gefühl für die Größe der Mine. Auf der Südseite der Mine führt eine menschenleere, gut asphaltierte Sackgasse in die Perijá-Berge, die nördlichsten Ausläufer der Andenkette. Gleich hinter einem Höhenzug, nicht zu erahnen, wird Gestein gesprengt und ausgebaggert, berichtet Leobardo Sierra. Er gehört zum Volk der Wayuu, die seit Jahrhunderten diese Region besiedeln.
All diese Berge sind Abraum, vergiftetes Geröll. Das ist unfruchtbar. Das Einzige, was da wächst, sind Wüstenbäume, die wenig zum Wachsen brauchen. Aber wenn man eine Eiche pflanzen würde, würde sie nach einer Woche sterben.
Der Abraum sind jene Bergbauabfälle, die Bergmann Daniel jahrelang bei der Arbeit bewegte. Hier sagt man, die Erde sei estéril, steril. Es sind 4.400 Hektar aus vergangenen Jahrzehnten des Bergbaus, die aus der Ferne durch die knorrigen, aber grünen Wüstenbäume einen vermeintlich bewaldeten Eindruck machen. Aber gibt es Gras für die Ziegen?
Nein, auf gar keinen Fall. Das muss man kaufen. Die Erde ist absolut steril.
Leobardo Sierra ist ein hagerer 47-Jähriger, heute in Badeschlappen, kurzer Sporthose und einem verwaschenen Poloshirt. Er ist traditionelles Oberhaupt der hier lebenden Gemeinde El Rocío, ein Dutzend Familien vom Clan Apsana, der Wayuu-Indigenen. Mit 300.000 Menschen bilden die Wayuu die größte indigene Gruppe Kolumbiens. Leobardo und sein Dorf trennen nur noch wenige hundert Meter von der wachsenden Kohlemine. Heute wird auf dem Dach des einzimmergroßen Grundschulhäuschens eine Mini-Solaranlage installiert. 3 Jahre hatte die Gemeinschaft darauf gewartet. Wie viele Wayuu in ländlichen Regionen leben sie von der Ziegenzucht und hier, in einem üppigen Auwald, auch von der Landwirtschaft, berichtet Leobardo.
Wir befinden uns am mittleren Verlauf des Bruno-Fluss. Jeden Tag verliert der Fluss etwas von seiner Spiritualität. Aber wir sind immer noch hier und kämpfen für seinen Erhalt, damit er so schön bleibt, wie er ist.
Der Bruno, hier mit seinem wenigen Meter breiten Verlauf noch eher ein Bach, verliere an spiritueller Bedeutung, weil er von Cerrejón bedroht werde. Nur 26 Kilometer ist er lang, aber für Leobardo und seine Gemeinschaft ist er lebensnotwendig. Für Umweltschützer ist er symbolträchtig. Für die Kohlemine ist Bruno nur lästig.
Cerrejón will den Fluss austrocknen, um hier Kohle abzubauen. Schon bei der ersten Umleitung wollten sie das, um von hier bis ins Tal Kohle zu fördern. Sie konnten sich aber nicht durchsetzen. Und seitdem sind wir im Widerstand, damit sie weder Kohle fördern, noch den Fluss umleiten und erst recht uns nicht vertreiben.
2016 wurde Bruno dennoch teilweise umgeleitet. Nicht der erste krasse Eingriff der Minenbetreiber in die Natur. Über 15 Wasserläufe wurden in den letzten Jahren für den Bergbau umgelegt oder sind heute unbrauchbar für Menschen und Landwirtschaft. Mehrfach wurde das Unternehmen von kolumbianischen Gerichten für die Umweltvergehen verurteilt. Zuletzt hatte gar der Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Umwelt der Vereinten Nationen eine Schließung der Mine empfohlen. Auch haben kolumbianische Umweltjuristen in der Schweiz Beschwerde gegen den Mutterkonzern Glencore eingereicht. Aber weder dort noch in den Abnehmerländern wird konkret auf die Situation am anderen Ende der Energielieferketten reagiert. Rohstoffabbau in Kolumbien solle sozial, nachhaltig und menschenrechtskonform sein, hieß es zuletzt im Deutschen Bundestag. Dies ist in Cerrejón definitiv nicht der Fall. Dennoch hat sich Kanzler Olaf Scholz persönlich um höhere Lieferquoten bemüht. Leobardo bleibt nur sein privater Widerstand hier. Neben seiner Lehmhütte.
Sie haben mir Geld geboten, aber der Fluss gehört mir nicht. Als ich auf die Welt kam, war er schon da. Ich habe ihn von meinen Kindern geborgt und will ihn meinen Enkeln weitergeben. Vielleicht ist der Fluss schon nicht mehr das, was meine Großeltern mir überließen. Aber da sind noch immer Schönheit, Identität und Spiritualität im Wasser und auf diesem Boden. Wenn das verschwindet, würden langfristig auch die Wayuu-Indigenen verschwinden.
Zeitweise hat Leobardo selbst für Cerrejón in der Wiederaufforstung gearbeitet, aber dies stehe in keinem Bezug zu seinem Kampf um das Territorium seiner Kultur. Wegzugehen wäre eine irreparable Entwurzelung. Sowieso seien Verhandlungen immer verspätet angeboten worden und nie fair abgelaufen. Das Misstrauen ist groß.
Woanders gab es Umsiedlungen, aber eigentlich hat die Firma immer ihre Ziele durchgesetzt. Die Gemeinden haben kleinere Ländereien bekommen und dabei ihre Bräuche und Spiritualität verloren. Menschen, die früher von der Landwirtschaft gelebt haben, leben jetzt in Städten.
Entlang der Kohlemine geht es für eine knappe Stunde in den Süden der Provinz. Trockener Tropenwald säumt stellenweise die Strecke. Riesige, wilde Cashew- und Mangobäume spenden in den Siedlungen Schatten. Barrancas ist die dritte Stadt, die direkt an Cerrejón grenzt. Auch hier hinterlässt der Kohleabbau seine Spuren. Während die Mittagshitze die Straßen leer räumt, laufen in der Lobby eines kleinen Hotels ununterbrochen die Ventilatoren. Vier farbenfroh gekleidete junge Frauen sitzen um einen Plastiktisch voller Bücher und Mappen.
Wir machen einen Workshop, um Teil einer Forschungsgruppe zu werden. Wir lernen, wie man mit Wissen und Aktivismus seinen Wohnort verteidigen kann.
Sagt die Afrokolumbianerin Janelis. Sie stammt aus Patilla, einer kleinen Ortschaft, die aus dem Gebiet des Tagebaus umgesiedelt wurde. Wo sie als Kind spielte, schaufeln heute riesige Hochlöffelbagger schweres Gestein. Jede der vier Frauen erlebt einen anderen Konflikt mit dem Bergbaukonzern. Ihr Treffen organisiert eine Menschenrechtsorganisation aus der Hauptstadt Bogotá. Die Fortbildung leitet Jenny Ortiz.
Bei Verhandlungen herrscht eine große Asymmetrie. Der Konzern hat seine Forschungsgruppen. Wenn sich diese Frauen fortbilden, können sie perspektivisch auch als Expertinnen auftreten. Die Gespräche finden dadurch zwar nicht auf Augenhöhe statt, sind aber etwas fairer. Und die Menschen sind so auch weniger auf ortsfremde Organisationen angewiesen.
Und es geht auch darum, Frauen innerhalb ihrer eigenen Communities zu stärken. Jenny Ortiz erläutert den Teilnehmerinnen kleinschrittig Abläufe und Fachbegriffe des Megabergbaus. Es geht um Umweltauflagen, Abbauphasen und Renaturierung. Die 29-jährige Roxana vertritt eine Wayuu-Gemeinde, die bei einer Umleitung des besagten Bruno-Flusses betroffen wäre.
Also im Text haben wir verstanden, dass es sich um ein Opfer einer Bergbaufirma.
Bitte, wie war das?
Eine Opferzone verursacht durch einen Bergbaukonzern.
Opferzone, Zona de Sacrificio. Der Begriff wird in Lateinamerika häufiger verwendet. Für Gebiete, die Industrie oder Bergbau zum Opfer fallen. In Europa kam er im Zuge der Tschernobyl-Katastrophe auf. Für langfristig nicht mehr bewohnbare, vergiftete Landstriche.
Wir waren eine Opferzone. Unsere Gemeinde hat nichts erhalten, sondern nur großen Schaden erlitten.
Greilis aus dem afrokolumbianischen Dorf Roche meldet sich zu Wort. Nach jahrzehntelangen Verhandlungen mit Cerrejón wurden ihre und andere Familien unter Polizeigewalt zwangsumgesiedelt. In kleine Fertigbaureihenhäuser in der Stadt oder auf trockene, für die Viehzucht unbrauchbare Ländereien.
Ich als Bewohnerin kann wirklich bezeugen, dass wir geopfert wurden. Wir haben nichts. Und der Staat und der Bergbaukonzern ignorieren das. Unsere Gesundheit leidet, der Zugang zu Wasser ist immer schwieriger. Und wenn dieses Projekt in Cañaverales umgesetzt wird, wird es auch dort fatale Konsequenzen haben.
Cañaverales ist eine kleine ländliche Siedlung ein paar Kilometer südlich von Cerrejón. Dort will ein türkischer Konzern eine neue Kohlemine eröffnen, als erstes von 3 geplanten Bergbauprojekten.
Was sind außerdem Opferzonen in La Guajira? Was ist noch geplant? Es geht um das Bergbauprojekt in Cañaverales. Wer lebt dort?
Da ist doch der Afro-Gemeinderat von Cañaverales. Es sind Afro-Kolumbianer.
Sehr gut, es sind Afros, also Menschen mit besonderem Schutz in der Verfassung.
Laut Kolumbiens Verfassung genießen Gemeinden von Afro-Kolumbianern und Indigenen kollektive Rechte an ihrem Land, sodass dieses eigentlich gar nicht so einfach an Bergbaukonzerne wie Cerrejón verkauft werden kann. Dennoch geschah in der Vergangenheit häufig genau dies. Bei Großprojekten müssen außerdem die ethnischen Gruppen konsultiert werden, so steht es zumindest auf dem Papier. Soziale Bewegungen, wie jene der vom Bergbau betroffenen Frauen, können im Zweifelsfall klagen. Dann käme möglicherweise Amarilis Llanos ins Spiel, Anwältin und Umweltaktivistin in der Region. Sie hat bereits erfolgreich ein Netzwerk gegen Fracking geknüpft, was ebenso in der Kohleabbauregion La Guajira vorgesehen ist.
Por una demanda presentada y coadyuvada por la Alianza.
Mit einer Klage von unserer Anti-Fracking-Allianz wurde die Lizenzierung ausgesetzt. Allerdings nicht die Fracking-Testbohrungen, die von der letzten Regierung in Betrieb genommen wurden.
Die neue Regierung unter Gustavo Petro hat dem Fracking zwar eine klare Absage erteilt und sich zum beschleunigten Ausbau von erneuerbaren Energien bekannt. Aber in den Kohleexportprovinzen Cesar und La Guajira sind die Menschen skeptisch. Und das aus gutem Grund. Trotz millionenschwerer Steuereinnahmen und Versprechen von Wohlstand und Entwicklung gehören sie zu den ärmsten Regionen des Landes.
No es desconocido.
Und es ist auch kein Geheimnis, dass es einen direkten Bezug zwischen Bergbau, zumindest hier in der Region, und Gewalt gibt. Es gibt zahlreiche Zeugenaussagen dazu, wie Konzerne bewaffnete Banden bezahlt haben, um Gewerkschafter umzubringen.
Diese Zeiten, in denen Paramilitärs systematisch tausende Gewerkschafter bedrohten und töteten, scheinen in Kolumbien zwar vorbei zu sein. Aber das Erlebte wiegt sehr schwer.
Wir haben so schlechte Erfahrungen mit dem klassischen Bergbau bei der Kohle gemacht, dass wir jetzt von diesen Fracking-Projekten nichts Besseres erwarten können. Und erst recht nicht, wenn es sich wie beim Fracking um eine Technik handelt, die so schwere Auswirkungen auf die Natur mit sich bringt.
Sandra Fonseca sieht die Pläne der neuen Regierung skeptisch. Sie ist die Direktorin von Aso Energia, einem Interessenverband der großen Energiekonsumenten in Kolumbien.
Ich denke nicht, dass das so schnell geht. Trotz einer schnellen Entwicklung der Erneuerbaren bin ich davon überzeugt, dass man zwecks Energiesicherheit noch 20 oder 30 Jahre auf Gas angewiesen ist.
Für sie ist eine Absage an Fracking vor allem ein ökonomischer Fehler. Wer nicht frackt, müsse importieren.
Die große Frage ist, ist das Land bereit, eine solche finanzielle Anstrengung einzugehen, anstatt sein eigenes Gas zu produzieren?
Kolumbien nutzt zu fast 80% Energie aus Wasserkraft. Gas ist für die nationale Energiesicherheit nötig, während Kohle fast ausschließlich exportiert wird. Solange es regnet, funktionieren die Wasserkraftwerke. Um sich auch in trockenen Jahren von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen, wird auf Solar- und Windenergie gesetzt. 16 Windparks, die bereits von der alten Regierung angeschoben wurden, sind überwiegend dort geplant, wo die Kohle seit jeher für Konflikte sorgt und Fracking geplant ist. Im Siedlungsgebiet der Wayuu-Indigenen in der Region La Guajira.
Es gibt dort Schwierigkeiten mit der technischen Infrastruktur. Es wird an Verteilungslinien gearbeitet. Aber das zögert sich alles hinaus, wegen Problemen mit Umweltgutachten und Widerstand in der Bevölkerung.
Ob Bergbau oder erneuerbare Energien, ob für den nationalen Bedarf oder für den Export. Die Menschen in La Guajira haben das Vertrauen verloren und wehren sich. Jahrzehntelang gab es trotz hoher Profite aus der Kohle keine lokale Entwicklung. Menschen wie dem indigenen Oberhaupt Leobardo Sierra ist dies eine Lehre. Er verteidigt den Bruno-Fluss, seinen Fluss, gegen Kohleabbau und ist mittlerweile weder gesprächsbereit noch zuversichtlich.
Wenn das hier verschwindet, verschwinden die Wayuu-Indigenen. Und wir wollen nicht, dass das in La Guajira passiert. Aber das geschieht gerade. Unsere Ländereien werden immer kleiner. Heute ist es eine Firma wie Cerrejón, morgen eine Firma, die erneuerbare Energie erzeugen will. Aber auch sie drängen in das Gebiet der Indigenen. Wenn wir kein Land haben, haben wir keine Identität.
Kohleabbau in Kolumbien. Auch Deutschland profitiert davon. Die neue Regierung Kolumbiens und deren gerade ernannte Ministerin für Energie und Bergbau Irene Beles könnten dem Deal mit der Steinkohle allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. Irene Beles ist eine Aktivistin der Energiewende und sie steht für einen Ausstieg aus der fossilen Energie. Präsident Gustavo Petro unterstützt das ausdrücklich. Das war es heute aus Kolumbien und in der nächsten Folge unseres Podcasts, da geht es in den Iran. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.